Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie könnte der Lehrerberuf attraktiver werden? Diese Frage beschäftigt uns heute in unserer Serie, in der wir in dieser Woche nach Lösungen für den Lehrkräftemangel suchen. Und wir wollen wissen, was Bund und Länder eigentlich dafür tun, damit Studierende zum Semesterstart bezahlbare Zimmer finden. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Wie beliebt und gesellschaftlich anerkannt ist ein Beruf? Auch das spielt eine Rolle bei der Berufswahl. Wir schauen uns heute in unserer Serie an, wie es um das Image des Lehrerberufs bestellt ist und wie sich mehr junge Menschen für die Arbeit im Klassenzimmer gewinnen lassen. Denn
viele Lehrkräfte wechseln jetzt in den Ruhestand, die müssen ersetzt werden.
Momentan haben wir keine Qualitätssicherung, sondern lediglich eine Absicherung des Stundenausfalls.
Raus aus dem Lehrkräftemangel. Wo sind die Lösungen? Unsere Serie bei Campus und Karriere in dieser Woche.
Ja, und eine Lösung könnte beim Image des Berufs ansetzen. Denn das ist in Deutschland nicht gerade gut. Das ergab der Global Teacher Index. Dazu wurden 40.000 Menschen in 35 Ländern zum Ansehen von Lehrkräften befragt. Demnach würden nur 20% der Deutschen ihren Kindern empfehlen, diesen Beruf zu ergreifen. Das ist ein ähnlich schlechter Wert wie in Ägypten und Brasilien. Und im europäischen Vergleich landen wir sogar auf dem letzten Platz, was das Image des Lehrerberufs angeht. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2018. Stefanie Kowalewski hat unter anderem bei Schülerinnen und Schülern und Eltern nachgefragt, mit welchen Augen sie eigentlich den Beruf und die Arbeit von Lehrkräften sehen.
In der Grundschule hatte mein Sohn Glück und hatte Lehrerinnen, die sehr empathisch und sehr engagiert waren. Und mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule änderte sich das schon sehr. Die Lehrer, die ich da kennengelernt habe, die waren nicht empathisch. Ja, wie soll ich sagen? Die waren nicht engagiert.
Auf meiner Schule sind sehr viele Lehrer, wo man denkt, dass die eher für einen anderen Job gemacht wären, weil die können eher schlecht mit Kindern umgehen und dann macht es auch weniger Spaß, wenn die immer schlecht gelaunt sind und streng sind.
Ich unterrichte evangelische Religion und Sozialwissenschaften. Ich glaube, dass das Image von Lehrern changiert zwischen vormittags recht und nachmittags frei auf der einen Seite und einer hohen Wertschätzung auf der anderen Seite. Und wie häufig liegt, glaube ich, die Wahrheit dazwischen.
Ich habe das Gefühl, die Lehrer haben ihren Beruf gewählt, weil die sich damit gewisse Vorteile erhoffen. Das sind einmal die Verbeamtung und die doch sehr flexible Arbeitszeit, vielleicht sogar noch die langen Ferienzeiten.
Also die meisten sind eigentlich ganz nett, manche sind aber viel zu streng, also finde ich jetzt. Und mit den Themen, da schütten die uns mit, ich sage jetzt mal tonnenweise Grammatik oder was weiß ich zu.
Ja, die erklären und erklären.
Ja, ich bin selber Lehrerin. Das war immer mein Traumberuf. Ich habe viel Spaß an meinen Fächern, aber der Beruf hat sich sehr verändert. Er wird immer schwieriger. Es soll immer mehr in der Schule gelöst werden, was wir am Ende auch nicht können. Und das belastet mich sehr. Und es gibt immer noch sehr viele Menschen, die glauben, wir hätten sehr, sehr viel frei. Und das haben wir einfach nicht.
Klar, manche sind ein bisschen stressig, schieben ein bisschen Stress, aber eigentlich ganz gut.
Also mein Image von Lehrer ist keine allzu gute. Es gibt ganz gute, die ich in den Zeit, wo meine Kinder in der Schule waren, kennengelernt habe, auch wo ich selber in der Schule gearbeitet habe jahrelang. Aber leider habe ich erfahren, dass die Lehrer, die sich selber Pädagogen nennen, gar nicht so viel pädagogisch drauf haben. Ich finde, dass die Kinder, die in den Normbereich fallen, würden gut gefordert, aber alle die, die aus der Reihe fallen, würden gar nicht mehr betrachtet.
Ich unterrichte Musik und Physik. Das ist ja so ein bisschen so eine außergewöhnliche Kombination und genau das macht es für mich eigentlich reizvoll. Wir erleben auch ganz viel Wertschätzung von den Eltern.
Ja, Wertschätzung, aber auch ein schlechtes Image, immer mehr Aufgaben, große Klassen und eine zunehmend heterogene Schülerschaft machen den Lehrerberuf nicht gerade attraktiv. Auch wenn Länder wie Baden-Württemberg bis zu 4.000 befristet angestellte Lehrkräfte in den Sommerferien entlassen, um sie dann zum neuen Schuljahr wieder einzustellen, ist das auch nicht die beste Werbung für diesen Job. Bessere Arbeitsbedingungen sind also dringend nötig, auch damit diejenigen, die schon jetzt die personellen Lücken ausgleichen müssen, nicht auch noch ausfallen. Das zeigt auch die Reportage von Stefanie Kowalewski, die einen Gymnasiallehrer kurz vor den Herbstferien begleitet hat, zunächst einmal ins Lehrerzimmer.
So, gehen wir ins Lehrerzimmer. Hallo. Hallo.
Für den Gymnasiallehrer Frank Pradel beginnt die Schule gegen 7:30 im Lehrerzimmer. Schnell noch einige Kopien für den Unterricht machen und ein paar organisatorische Gespräche im Kollegium führen.
Wir wollten ja die Lehrerkürzel noch von der Homepage entfernen und die E-Mail-Adressen dazu machen. Ne? Jetzt habe ich heute in der Freistunde doch keine Zeit. Morgen habe ich in der zweiten Stunde keinen Unterricht. Hast du da Zeit?
Ja, kein Problem.
Frank Pradel unterrichtet Deutsch und Biologie am Theodor-Fliedner-Gymnasium in Kaiserswerth, einem gut situierten Vorort von Düsseldorf. Viele unbesetzte Stellen gäbe es im rund 100-köpfigen Kollegium nicht, sagt er.
Aber wir haben immer wieder großen Mangel durch Kolleginnen und Kollegen, die krankheitsbedingt länger ausfallen. Dann fällt es schwer, die Lücken zu füllen. Und hier gibt es schon Kollegen auch, die dann mehr Arbeit machen, die zwar auch bezahlt wird, die aber wirklich die Kollegen an die Grenzen der Belastbarkeit treiben und teilweise leider auch darüber hinaus.
Inzwischen ist es 7:45 und seine Klasse wartet schon auf ihn. Bei der 5C geht es gerade darum, wie man spannende Geschichten schreibt.
So, guten Morgen. Hallihallo. Und auf geht's. Macht die Bücher zu, macht die Hefte zu, macht die Ohren auf. Ich lese euch eine Geschichte vor. Gespensterluft. Fanny ist mit ihren Eltern umgezogen. Das neue Haus macht einen unheimlichen, fast gespenstischen Eindruck.
Die rund 25 Kinder hören ihm gebannt zu. Das ist an seiner Schule die Regel, erzählt er später. Aber Frank Pradel bildet auch angehende Deutschlehrer an anderen Gymnasien und Gesamtschulen fort, die auch in schwierigen Stadtteilen liegen. Und dort, sagt er, sind die Herausforderungen ungleich höher.
Wenn ich da 30 oder 25 Kinder habe, die sehr unterschiedliche Sprachniveaus haben, Inklusion kommt dazu, Kinder mit Förderschwerpunkt, die Arbeitsbelastung ist eben erschreckend hoch, weil die Anforderungen an uns als Lehrer wirklich extrem hoch geworden sind. Und die Rahmenbedingungen für uns haben sich nicht verändert. Das heißt, wir geben gleich viele Stunden, wir haben gleich große Klassen, aber wir haben einfach viel, viel, viel mehr Arbeit.
Zwischen den Unterrichtsstunden wechselt er die Klassenräume, bespricht im Gehen etwas mit Kollegen und bereitet sich innerlich auf die nächste Klasse vor.
Das ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, auch zwischenmenschlich. Also ist ja den ganzen Tag mit 25 bis 30 Kindern in einem Raum, die vielleicht gar nicht großen Spaß daran haben, jetzt das zu machen, was man gerne von denen möchte. Ne? Und da immer wieder zu motivieren, Konflikte auszutarieren, als Ansprechpartner zu fungieren, da ist man wirklich vom Stresslevel her an der totalen Grenze.
Nach dem letzten Schulgong fährt Frank Pradel nach Hause. Feierabend hat er dann aber noch lange nicht. Sein Dienstherr, also das Land, legt statt einer Wochenarbeitszeit nur die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden fest. Für Lehrkräfte an NRW-Gymnasien sind das 25,5 Stunden. Wie viel Zeit er für all die anderen Aufgaben braucht, ist gewissermaßen sein Problem.
Je nach Phase des Schuljahres hat man sehr häufig Wochenstunden von über 60, würde ich sagen. Unterrichtsvorbereitung, Konferenzen, Klausuren korrigieren, Pflege der Homepage, Klassenfeste und so weiter und so weiter.
Und besonders viel Urlaub hätten Lehrer auch nicht, erklärt der 49-Jährige.
Osterferien und Herbstferien oder Weihnachtsferien sind in der Regel keine Ferien. Ne? Also hier ist es gang und gäbe, dass Klausuren so gelegt werden, dass wir die mit in die Ferien nehmen und dann wird halt massiv korrigiert. Das sieht natürlich der Nachbar nicht. Der sieht mich dann nach Hause kommen um eins. Was danach zu Hause in meinem Kämmerchen passiert, sieht ja niemand. Und natürlich ist das ein Stück des Problems, denn die fehlende Anerkennung, das ist etwas, was so Berufszufriedenheit beeinträchtigt.
Weniger Unterrichtsstunden und kleinere Klassen wären eine große Entlastung, betont Frank Pradel. Das fordern eigentlich alle rund um das Schulsystem, auch Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung. Doch angesichts des massiven Lehrermangels sei das kaum umsetzbar.
Deswegen ist unser Fokus zu sagen, Lehrkräfte entlasten, wo es eben geht. Und dazu gehören zum Beispiel multiprofessionelle Teams. Darin sehe ich zum Beispiel Schulsozialarbeiter, Sozialpädagogen, Schulpsychologie, Verwaltungsassistenten. Aber wenn es um das Thema Unterricht geht, dann legen wir großen Wert darauf, dass dieser Unterricht von originär ausgebildeten Lehrkräften erteilt wird.
Andere Bildungsexperten meinen hingegen, Lehrkräfte sollten sich auf Basisfächer konzentrieren. Sport- und Musikunterricht etwa könne von Vereinen gestaltet werden. Frank Pradel findet die Idee der multiprofessionellen Teams richtig. Unterricht von Vereinsmitgliedern lehnt er hingegen ab. Die Fachdidaktik bleibe dabei auf der Strecke, fürchtet er.
Dazu absolviert man ein Studium und das ist für mich wirklich absolut essentiell. Ich denke, dass man damit mehr kaputt macht, als man vermeintlich repariert.
Um wenigstens langfristig Entlastung zu schaffen, müsse jetzt massiv für den Beruf geworben und die Studienkapazitäten erweitert werden, fordert Udo Beckmann.
Und dann kommt es vor allem darauf an, dass die Studienbegleitung deutlich verbessert wird. Wir haben eine erhebliche Zahl an Studienabbrechern. Im Schnitt liegen wir so um die 20%.
Zur Finanzierung all dieser Ideen schlägt er eine Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen vor.
Wohnraum, der ist in vielen Ballungsräumen äußerst knapp. Das bekommen auch Studierende zum Semesterstart gerade wieder deutlich zu spüren. Viele können sich nämlich die horrenden Mieten nicht leisten und versuchen deshalb einen der raren Plätze in einem Wohnheim zu bekommen. Dort kostet ein Zimmer meistens so um die 300 Euro. Doch die Studierendenwerke, die diese Wohnheime bauen und auch betreiben, können den Ansturm kaum noch bewältigen. Wie akut die Lage gerade ist, dazu hat sich jetzt Ihr Dachverband geäußert. Jürgen König in unserem Hauptstadtstudio. Wie beschreibt das Deutsche Studentenwerk die Wohnungssituation der Studierenden zum Start des Wintersemesters?
Also Mitte September, da waren es in 11 großen, den klassischen Universitätsstädten in Deutschland mehr als 35.000 junge Leute, die auf Wartelisten standen, 15.000 von ihnen alleine in München. An diesem Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Studierende zeige sich ein eklatantes Strukturdefizit des Hochschulsystems und ein soziales Problem sowieso. So beschrieb es Matthias Anbuhl, der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, gegenüber der dpa. Die Zahl der staatlich geförderten Studienplätze, so heißt es, sei in den letzten 15 Jahren um 52%, die Zahl der staatlich geförderten Wohnheimplätze aber nur um 6% gestiegen. Das meint dieses Bild vom strukturellen Defizit.
Können Sie mal ein Beispiel geben, wo es besonders schlimm ist? Stichwort München ist ja gerade schon gefallen, habe ich gehört.
Ja, also in keinem anderen Bundesland gibt es prozentual gesehen so wenig Wohnheimplätze wie in Berlin. Hier warten rund 3.800 Studierende auf einen Platz. Der Berliner Senat hatte 2015 versprochen, sich zu kümmern, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mindestens 5.000 Wohnheimplätze sollten es werden. Knapp 2.500 sind es dann auch tatsächlich geworden. Jetzt zum Semesterbeginn sind in Berlin selbst WG-Zimmer kaum noch zu finden. Und wenn, dann sehr teure. Da zahlt man bis zu 700 Euro für 10 Quadratmeter. Und bis man einen Platz im Wohnheim bekommt, so heißt es beim Berliner Studierendenwerk, das könne bis zu 2 oder 3 Semester dauern. Dies als ein Beispiel. Es gibt Dutzende andere. Die 15.000 fehlenden Plätze in München haben Sie erwähnt. Dort sind die Mieten übrigens noch höher als in Berlin. Insgesamt also eine allmählich wirklich dramatische Situation, zumal ja neben den gestiegenen Mieten auch die hohe Inflation, die immens gestiegenen Energiekosten hinzukommen, die neben der Heizung ja auch alles andere verteuern. Also das trifft gerade und auch Studierende besonders hart.
Ja, und was tun die Länder? Was tut der Bund dagegen? Verschließen die Augen?
Also nach aktuellen Zahlen des Studentenwerks ist seit 2007 die Zahl der öffentlich geförderten Studierenden Wohnheimplätze um gut 17.000 auf knapp 240.000 gestiegen. 82% davon werden von den Studentenwerken bewirtschaftet. Gleichzeitig ist die Zahl der Studierenden in dieser Zeit um rund 35% gestiegen. Die Unterbringungsquote lag 2007 bei 11,86%. Aktuell ist sie auf 9,45% gesunken. Das heißt, ein bisschen was ist geschehen in den letzten Jahren, aber eben schon deutlich zu wenig. Insbesondere der Bund hat wenig getan. Es gab ja jahrelang nicht mal ein eigenes Bundesbauministerium. Jetzt gibt es eines. Bundesbauministerin Clara Geiwitz, sie sagte im September im Bundestag, sie werde im nächsten Jahr eine Unterstützung für junge Menschen auf den Weg bringen. Die bräuchten Studentenwohnheime, auch Azubi-Wohnheime, so Frau Geiwitz. Dazu werde man mit den Ländern eine besondere Vereinbarung, ein besonderes Programm auf den Weg bringen. Das sind Ankündigungen. Wir leben in schweren Zeiten. Ob Ihr Ressort, das Bundesbauministerium, ob die Länder tatsächlich Millionen aufbringen werden zum Bau neuer Wohnheime, also ich habe da Zweifel.
Ja, und da bleiben wir natürlich auch dran an dem Thema und springen jetzt nochmal zu einem ganz anderen, nämlich heute tagt die Kultusministerkonferenz bzw. das Plenum Hochschule der KMK. Steht das Thema auch dort auf der Tagesordnung?
Also angekündigtermaßen nicht. Das heißt, im Mittelpunkt der Beratung werde die Universitätsmedizin stehen, die Lage der Unikliniken. Mehr hat die KMK zur Tagesordnung nicht veröffentlicht. Das macht sie auch grundsätzlich nicht. Nun wird es darum herum natürlich auch andere Themen geben. Die MPK-Sitzung, die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag, hat zum Beispiel bei der Frage der 200 Euro Sonderzahlung für Studierende keine Lösung gebracht. Also wann sie kommt und wer sie bezahlt. Ich kann mir vorstellen, dass man natürlich heute auch darüber beraten wird, vielleicht ja auch über die Frage dieser besonderen Vereinbarung mit den Ländern, die Frau Geiwitz auf den Weg bringen will zum Bau von Studentenwohnheimen. Auf der veröffentlichten Tagesordnung für die heutige Sitzung aber, wie gesagt, steht dieses Thema nicht.
Ja, Jürgen König, mit einem Blick auf die schwierige Wohnungssituation der Studierenden zum Semesterstart und was Bund und Länder dagegen unternehmen wollen. Vielen Dank nach Berlin. Internationale Zusammenarbeit ist für die meisten deutschen Hochschulen nichts Neues mehr. Die Technische Universität München ist aber vor 20 Jahren noch einen Schritt weitergegangen.
Campus und Karriere. International.
Als einzige deutsche Uni betreibt sie seit 2002 einen Standort in Asien, genauer gesagt in Singapur. Am German Institute for Science and Technology bot sie zunächst einen Studiengang für Chemie an. Mittlerweile heißt das Institut TUM Asia und das Angebot wurde beträchtlich ausgeweitet. Was macht diese TU-Dependance nun aus und warum leistet sich die Münchner Uni diese Form der internationalen Zusammenarbeit? Antworten hat Susanne Lettenbauer, die sich das Institut vor Ort in Singapur angeschaut hat.
Seit 8 Uhr früh, also 2 Uhr nachts deutscher Zeit, doziert Professor Florian Holzapfel auf Englisch vor seinen gut 25 Masterstudierenden. Lägen die Temperaturen draußen nicht bei gut 30 Grad, könnte man sich glatt bei der Technischen Uni in München Garching wähnen. Wäre da nicht der straffe, komplett andere Studienalltag?
Ich halte sogar bei einer Vorlesung hier mehr Stunden als in Deutschland. Wenn eine Vorlesung nominal 30 Lecture Units hat, mache ich hier meistens so 35, 36, damit ich eben ein bisschen mehr Zeit habe.
Die Vorlesungen für den 2-Jahres-Master Aerospace Engineering, Luft- und Raumfahrttechnik, laufen hier als Blockkurs ab. Pro Fach 2 Wochen statt mehrere Fächer in einem Semester. Das ist das Konzept. 2-mal im Jahr, im September und März während der deutschen Semesterferien, lehrt der TUM-Professor für Flugsystemdynamik seinen 2012 eigens für Singapur entwickelten Master Aerospace Engineering mit dem stark nachgefragten Zukunftsfeld Drohnenforschung. Unweit von ihm doziert Fritz Kühn Industrial Chemistry. Mit ihm startete die TU München 2002 ihr erstes Masterangebot.
Der Antrieb war damals, dass zahlreiche Firmen, die in Europa und Deutschland agieren und auch in Ostasien Niederlassungen haben, sich immer wieder beklagt haben, dass die europäischen Mitarbeiter nicht so einen guten Draht zu den einheimischen Arbeitern haben, weil sie eben aus einer anderen Mentalität auch kommen.
Das hat sich mittlerweile geändert und gegenseitig angeglichen, sagt Andreas Herkersdorf, der ebenfalls gerade in Singapur lehrt.
Wenn Sie sich die Statistiken zeigen lassen von TUM Asia, unsere Absolventen, bayerisch gesagt, die gehen weg wie die warmen Semmeln. Die werden sehr gern genommen hier sowohl von der lokalen Industrie, aber die Studierenden sehen eben in diesen Studiengängen auch eine Möglichkeit, ein Sprungbrett nach Deutschland zu kommen.
Herkersdorf hat seinen deutschen Doktoranden mitgebracht, der die praktischen Übungen am Nachmittag betreut. Ein Benefit für den Deutschen, aber ungewöhnlich für die asiatischen Studierenden. Genau das, was das Alleinstellungsmerkmal der TUM Asia in Singapur sein soll, erläutert Herkersdorf.
Wichtig ist, dass, sage ich mal, ausreichend viel TUM-Charakter hier in die Studiengänge kommt. Eben, dass mein Mitarbeiter dabei ist, hat eben auch viel damit zu tun, wie wir an der TU München lehren. Und diesen Charakter wollen wir eben, oder den ziehen wir auch hier am Standort Singapur durch.
Ein weiterer Vorteil des TUM-Studiums in Singapur: die Studierenden machen einen deutschen, teilweise sogar einen Joint-Degree-Abschluss mit der örtlichen Nanjing Technology University, NTU. Das sei ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in Konkurrenz zu Singapurs 6 staatlichen Universitäten wie der NUS, der Nationalen Universität Singapur und 5 privaten Unis, sagt Markus Wächter, seit 2005 Chef der TUM Asia.
Gerade die ersten Jahre hat jetzt so quasi dieses Argument, deutsche Ausbildung, eine der besten Unis in Deutschland, nicht wirklich gezogen. Das mussten wir dann auch Schritt für Schritt lernen, nach dem Motto, wie vermarkten wir uns in der Region? Wie gehen wir zum Beispiel nach China und Indien und überzeugen Studierende, dass sie einige tausend Euro pro Semester hier in Singapur zahlen für Studiengebühren, wenn sie in Deutschland quasi umsonst studieren können?
Zwar kann man hier derzeit nur unter 5 Master- und 2 Bachelor-Studiengängen wählen, gegenüber gut 182 Studiengängen in München, aber die sind handverlesen, abgestimmt auf den asiatischen Markt. Logistik, Luftfahrt, technische Chemie, grüne Elektronik und integrierte Schaltungstechnik. Geplant sind in Zukunft auch Life Science und Lebensmittelsicherheit. Dieses Semester meldeten sich 250 neue potenzielle Ingenieurmaster an. Die Bewerbungen kommen aus Indien, China, Malaysia, aber auch aus Afrika und Südamerika, trotz oder vielleicht auch wegen der im Vergleich moderaten Studiengebühren von 6.000 bis 7.000 Euro pro Semester.
My bachelor is from India.
Ich habe meinen Bachelor in Indien gemacht, also habe ich überlegt, ob ich meinen Master im Ausland machen soll. Wenn Sie also Großbritannien oder ein anderes Land nehmen, sind die Studiengebühren viel höher. Ich würde danach gerne an einer deutschen Firma in München arbeiten. Das wäre mein Ziel.
Me going towards this goal.
Ich stamme aus Singapur und wollte an unserer lokalen technischen Uni studieren. Dort habe ich erfahren, dass es einen Kooperationsstudiengang mit der Technischen Uni München gibt, eine der besten Unis Europas und Nummer 1 in Deutschland. Das hat mir eigentlich schon genügt, zusammen mit dem deutschen Ingenieursabschluss und das in Asien. Dass die TUMAsia und ihre Forschenden nach 20 Jahren anerkannt und gefragt sind, zeigt eines von vielen Projekten. Im vergangenen Jahr vereinbarten TUM-Vizepräsidentin Juliane Winkelmann und Singapurs Umweltministerin Grace Fu eine längerfristige Zusammenarbeit beim Thema Plastikrecycling.
Himmel und Erde. Diese neue ZDF-Serie gibt Einblicke in das Leben von Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland und wird gleich vorgestellt in Corso, Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere bedankt sich Regina Brinkmann für ihr Interesse.